Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge Running Out of Size. Heute aus dem Strike Studios in Berlin. David, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wir haben schon einen langen Tag hinter uns. Wir haben heute Lars zu Gast. Grüß dich.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sind auch voll froh, hier zu sein. Shoutout nochmal an Strike Company, an die super nette, liebe Agentur und an Moritz. Vielen Dank. Lars, zu dir. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was treibst du aktuell so? Ja, bisschen was zu dir.
Ich bin Lars, Holzbrecher, 45 Jahre alt. Gebürtig komme ich aus dem Rheinland, aus dem wunderbaren Neuss. Bin dann viele Jahre durch die Republik gezogen, über Frankfurt, Hannover, Hamburg, Mannheim und vor 14 Jahren hier in Berlin gelandet.
Okay, und was machst du aktuell? Woher kennt man dich vielleicht?
Aktuell verdiene ich mein Geld als Einkäufer für Soto Berlin. Ich betreibe nebenbei einen Instagram-Account, Advanced Research, der mittlerweile mich zeitlich ein ganzes Stück vereinnahmt, mit dem ich einiges mehr mache als nur den Instagram-Account. Ich weiß nicht, woher man mich kennen könnte.
Hey, ich glaube, so für manche bist du wahrscheinlich kein unbekanntes Blatt, würde ich mal so behaupten.
Ich arbeite seit fast 30 Jahren jetzt in der Industrie, in der wir hier zusammenarbeiten.
Ja, dementsprechend glaube ich, dass man dich sehr wohl kennen könnte. Advanced Research, vielleicht gehst du da noch mal ein bisschen näher drauf ein. Was genau ist es? Was für eine Plattform, Social Media Plattform, whatever, was ist es denn genau?
Advanced Research ist im ersten Lockdown 2020 entstanden, wo ich einfach meine Instagram-Saves nach außen gestellt habe, weil mir Kontakt, Gespräch etc. mit Freunden, Bekannten aus der Branche gefehlt hat. Und ich dachte, okay, ich habe irgendwie 8000 Sachen in meinem Instagram abgesaved. Warum stelle ich das nicht nach außen? Und war zuerst halt Familie, Freunde, Bekannte und ist dann Stück für Stück gewachsen, ja. Und heute versuche ich es als Vehikel zu nutzen, Leute außerhalb von Instagram in Real Life zusammenzubringen.
Okay, voll schön. Das ist eigentlich auch so ein bisschen unsere Idee, Leute zusammenzubringen mit dem Podcast, so ein bisschen mehr über persönliche Sachen zu reden, weil wir uns ja doch schon alle irgendwie auch mit einem relativ oberflächlichen Thema befassen. Mhm. Magst du vielleicht einmal erklären, wie du so zu dem Thema Mode, Fashion gekommen bist, so? Wie weit geht das zurück? Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema?
Ich habe mit 13, 14 habe ich mit Skaten angefangen. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich Kleidung oder Footwear intensiver wahrgenommen habe. Und habe mit 16 dann angefangen im Skateshop Union Noise als ganz normale Aushilfe neben der Schule als Job. Das waren so meine ersten
Touchpoints
quasi. Ersten wirklichen Touchpoints mit, okay, mit dem Thema Bekleidung.
Naja, ey, mega spannend. Footwear. Also man merkt einfach, egal welchen Gast wir da haben, irgendwie können wir da immer so eine krasse Connection bilden, weil wir alle irgendwie aus derselben Richtung kommen. Jeder hat irgendwo mal gearbeitet, um sich seine Brötchen zu verdienen. Wir haben alle mit einem ähnlichen Sport gestartet und der irgendwie uns dahin gebracht hat. Was war vielleicht so das erste Produkt, wo du gesagt hast, ey, das war damals so ein Produkt der Begierde, was dich dazu gebracht hat, immer intensiver quasi dich in dieses Thema Mode mit reinzufinden?
Also wie gesagt, durch Skateboards war es halt Airwalks, 360s, Prototypes, Vicks waren so die ersten Schuhe. Dann war ich skateboardmäßig viel mehr durch Punk beeinflusst als irgendwas anderes. Dadurch halt Vans, Skate Highs, Authentics zum Fahren. Und Bekleidung war halt mehr Skateboard-Merch. Da gab es noch nicht wirklich den modischen Aspekt in der Outfit-Auswahl. Da ging es so drum, du hast das, was die Boardbrand, die du gefahren bist, dann hast du auch ein Girl-T-Shirt oder ein Powell-Shirt oder was auch immer getragen. Und dann ging es halt drum, wenn du halt eher so kalifornisch Skatepunk beeinflusst warst, hast du deine Levels enger getragen. Und wenn du so East Coast Hip-Hop beeinflusst warst, hast du deine Levels von Floor 1 weit getragen. Das waren so die modischen Differenzen, die es bis dahin gab. Also zumindest in der Altersklasse so 13 bis 15, da habe ich mir noch nicht weitere Gedanken dazu gemacht.
Ich erinnere mich damals so, als ich von meinem Zeitungsjob irgendwie dann zu Titus gewechselt bin und habe da im Lager irgendwie Sachen verräumt. Und wir haben tatsächlich so, während keine Kunden da waren, natürlich immer fett an dem eingeschweißten Glaskasten, wo unter dem Fernseher war, irgendwie Tony Hawk gezockt. Und daher auch die ganzen Punk-Einflüsse musikmäßig. Irgendwie, da hat man immer verschiedene Skater mit gewisser Musik assoziiert, stylemäßig, keine Ahnung, war halt wirklich viel, wie du sagst, ne? Skinny Jeans, oberkörperfrei. Tattoos war das erste Game, das erste Thema. Es war schon echt wild so. Und dann halt immer diese etwas älteren, coolen Leute im Store, die man immer bewundert hat so. Und ja, man hat irgendwie sein ganzes Geld auf den Kopf gehauen. So, aktuell sind ja so Themen wie Nachhaltigkeit. Im Modebusiness einfach richtig groß. Ich erinnere mich, ich habe mir damals gar keine Gedanken gemacht. Also wirklich überhaupt nicht. Also es war einfach da, es war verfügbar. Nicht so wie heute. Das Thema haben wir auch ständig, ne, wie es halt irgendwie mit finanziellen Ressourcen ist. Heute kaufst du auf Pump, egal was. Kann auch Unterwäsche sein. Mhm. Damals musstest du ein bisschen was erarbeiten, hast dir dann ein Produkt gekauft, aber nicht viel selber über das Produkt nachgedacht. Wo kommt's her?
Also ich glaube, dass das, also wenn wir jetzt meine Anfänge drüber reden, die definitiv nachhaltiger waren als alles andere heute. Wenn du das Geld hattest damals für 80 Mark teilweise ein Stüssi-T-Shirts kaufen zu können, dann hast du das Stüssi-T-Shirt auch 3 Jahre zum Skaten getragen.
Ja.
Und dann hast du dir von einem Kollegen, der sich was anderes kaufen wollte, für 30 Mark den Santa Cruz Hoodie abgekauft, den er auch schon vor 3 Jahren getragen hat. Und gefühlt hattest du nicht diesen Druck, der heute durch Social Media entsteht, auch immer was Neues zu haben. Es war vollkommen okay, die gleichen 4 T-Shirts einen Sommer lang zu tragen und nichts anderes zu haben. Und niemand hat gesagt, boah, ich brauche jetzt noch ein neues Outfit, ich brauche noch ein neues T-Shirt. Und ich finde, Nachhaltigkeit hört sowieso mit dem Thema auf, sobald ich neue Bekleidung produziere und neue Bekleidung kaufe. Dann fehlt für mich schon die Nachhaltigkeit. Ich meine, wir haben so viel Produkt in der Welt. Wir könnten heute aufhören, Bekleidung zu produzieren, alle. Und wir werden trotzdem alle für den Rest unseres Lebens wären wir ausgesorgt mit Bekleidung. Das wäre auf jeden Fall, wenn wir wirklich nachhaltig sein wollten. Aber wie gesagt, ich glaube halt, als ich Kind, Jugendlich war das Konsumverhalten insgesamt nachhaltiger. Man hat Sachen länger getragen, in Ehren gehalten. Wenn du dann auf einmal eine Chocolate Skate Cap hattest, die irgendjemand aus irgendeinem Grund in Amsterdam kaufen konnte, die sonst nirgends gab, die hat dann auch die Runde über 3, 4 andere Leute gemacht. Bis du die dann hattest, da war die schon komplett durch Sonne und Schweiß ausgebleicht und du hast die dann trotzdem nochmal getragen. So war das in meiner Jugend. Und deswegen glaube ich, wir haben nicht über Nachhaltigkeit nachgedacht, aber ich glaube, wir haben alle nachhaltiger gelebt, weil dieser Konsumdruck und dieser schnelle Konsumzyklus, den wir heute haben, der hat damals nicht existiert, wirklich.
Ja, wir haben viel, viel bewusster einfach eingekauft und unsere Produkte einfach langlebig genutzt. Na, und wie ist so dann Step für Step dein Leben dann quasi weitergegangen? Was hat dich dann noch weiterhin geprägt, quasi Mode dein Leben lang quasi durchführend, ja, zu nutzen oder zum Eigen zu nehmen, um quasi zu sagen, das will ich beruflich einfach weitermachen. Also Skaten, okay, in der Jugend, aber du hast dich dann ja trotzdem dazu entschieden, quasi einfach weiterzumachen in dem ganzen Themenbereich.
Ich war dann halt irgendwann mit 16, war ich Shopclerk, Aushilfe in Union Skate Shop Neuss. Gibt's seit Jahren schon nicht mehr, aber trotzdem Shoutout. Und hab dann irgendwann dort mit dem Einkauf mitgeholfen, angefangen, weil ich halt so das direkte Feedback aus Skateboarding und der Skateboard-Szene hatte. Und habe dann Abitur gemacht, Zivildienst im Rettungsdienst, weil ich Medizin studieren wollte. Und habe im Zivildienst festgestellt, dass ich das seelisch nicht dafür gebaut bin, mit Menschen so nah in der Medizin zusammenzuarbeiten als Arzt. Und dann war das als Traum gestorben. Dann stand ich nach meinem Zivildienst da und dachte, okay, was machst du jetzt? Und hat ein Politik- und Medienwissenschaften Studium begonnen und nebenbei halt im Skateshop gejobbt und gearbeitet. Und brauchte dann ein bisschen mehr Geld, hab dann in einem Vertrieb der USS, die für Titus und die TDG damals Wholesale gemacht haben, angefangen zu arbeiten als Vertreter. Das war so mein super Studiumjob die ganze Zeit. Bin dadurch immer mehr so in die Industrie reingekommen. Hab dann meine Bachelorarbeit geschrieben über Sneaker-Fankultur im Internet. Weil ich zu der Zeit, das kam durch Skateboarding, durch die Einflüsse wie Eric Kosten und die ganzen Referenzen, die er zu gewissen Nike-Modellen mit Ease hatte oder auch die Designs von Chad Muska etc. Hatte ich ein etwas weiteres Interesse an Sneakern, bin in diese Nike Talk erste Sneaker-Kulturwelle reingekommen, fand das super interessant, habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und hab da festgestellt, ich mag diese, das war die letzte Phase nach den 90ern, wo, fand ich, Mode ganz, ganz stark durch Jugendsubkultur geprägt war. Heute finde ich, sind die Zusammenhänge nicht mehr so stark, dass du unterteilen konntest. Früher konntest du sagen, okay, der ist dies, der ist das, konntest du das unterteilen. Und habe mich da damit angefangen zu beschäftigen, viel, viel mehr, was sind die Systeme dahinter, die dazu führen, dass ganz gewisse Trends und Stile entstehen. Und das war der, was war der Anfang der Frage?
Also quasi, wie es bei dir so weiterging.
Genau. Ja. Und bin dann, nachdem ich meine Studie fertig hatte, zu Frontline. Einer der ersten großen Mail-Order, später einer der ersten großen Online-Shops in Deutschland für Streetwear, als Einkäufer angefangen. Von da aus bin ich dann zum ersten Mal in die Industrie gewechselt, zu Dickies Europa. Hab Marketing für Dickies Europa gemacht, hab da zum Beispiel die erste Stüssi-Collab betreut, einige andere große Collabs. Ich weiß nicht mal, wie weit ich in euren Fragen ausholen soll. Jetzt nicht, dass wir jetzt stundenlang
Thema vorbei. Ich sitze hier gerade im Mund auf, irgendwie bin hier voll gebannt, ja. voll spannend. Bitte erzähl mir. Ja.
Hab Stüssi-Dickies gemacht, A-Life-Dickies, hab mit Michael Koppelman und Andrew Bunny zusammen für den Hideout Store in London, den es damals noch gab, eine Dickies Collab Collection gemacht, zweimal. Und bin von da aus aufgrund der Liebe aus Hamburg weggezogen nach Mannheim. Shoutout nach Mannheim zu Bernie von Ski Monster. War in Mannheim lost, weil ich musste durch den Wegzug von Hamburg musste ich meinen Job bei Dickies leider aufgeben. Wir hatten eine Zeit lang noch versucht, es auf Freelance weiterzuführen. Es gab keinen Job in Mannheim oder Umgebung. Ich hatte auch weder die Vorstellungskraft noch die Möglichkeit, mir vorzustellen, irgendwie mir Freelance, wann war das? 2008 oder so, mir irgendwie freelance-mäßig was aufzubauen und aus Mannheim rauszumachen. Hab zwei Jahre lang verzweifelt in versucht, irgendwie in Mannheim was zu machen und hab gesagt, okay, Mannheim geht halt gar nicht mehr, leider, obwohl ich die Stadt geliebt habe. Und bin dann nach Berlin gegangen. Und da hatte ein langjähriger Bekannter, Jörg Haas, ein Firmament-Store. Und da habe ich dann angefangen zuerst für Firmament, die hatten einen Pop-Up-Store mit Nike zusammen im Bikini zu der Zeit. Hab den Shop betreut. Als das abgeschlossen war, habe ich angefangen, zusammen im Einkauf mit von Firmament mitzuarbeiten. Und bin von da aus in meinen heutigen Job zu Soto Berlin gewechselt. Das war jetzt mal kurz abgerissen. Ich wollte jetzt nicht zu langen Monolog irgendwie mit euch treten.
Krasse Vita. Ich springe da auch gerade echt vor viele Fragen irgendwie, spannende Sachen in so ins Gedächtnis. Und in Neuss aufgewachsen Und so geografisch zwischen Düsseldorf und Köln.
Genau.
So, ich komme aus Köln, naja, weiß ich so, in Düsseldorf studiert. Und ja, spannender Ort, finde ich. Totale Stadtnähe, aber trotzdem halt irgendwie sehr ländlich.
Super ländlich. Aber wie gesagt, du bist halt in 20 Minuten in Düsseldorf, in 30 Minuten in Köln an der Domplatte. Das heißt, du hast diese Großstadteinflüsse, diese Nähe, hast aber so ja wirklich so ein dörflich geprägtes, sehr kleines, einengendes, als Jugendlicher fühlst du das zumindest erst so, Umfeld, wo die meisten Leute auch nicht über den Tellerrand hinausgucken in die Städte, aber du hast dann halt Köln Domplatte, was Skateboarding angeht. Du hast in beiden Städten riesengroße deutsche Hip-Hop Subkultur mit allen Bereichen, über Musik hin zu Graffiti, das gesamte Ruhrgebiet prägend für die Zeit in Deutschland, was Graffiti angeht, über von Dortmund, Essen, Bochum, Düsseldorf, Köln. Ja, das hat einem eine Menge Einflüsse mitgegeben und man musste sich, glaube ich, dann ein Stück weit mehr beweisen und hat versucht, Anschluss an Jugendsubkulturen zu finden, weil es halt in dem Dorf, in dem man war, war halt das Highlight einmal im Jahr Kirmes und am Autoscooter stehen und du wolltest halt Teil von was anderem sein. Und deswegen war das, glaube ich, schon prägend für mich, zumindest was das Interesse hat, anging, irgendwie nach der Schule in die S-Bahn zu steigen und zur Domplatte zu fahren oder nach Düsseldorf zum Schauspielhaus, wo alle geskatet sind und sich das dann anzuschauen, ja.
Finde ich crazy. Also ich meine, wir hatten dieses Thema auch schon so oft und das ist einfach so wahnwitzig, wie doll man da quasi, während du redest, ist in meinem Kopf spielt sich so das ganze Szenario wieder durch, wie wir jünger waren und wie wir Dinge gemacht haben. Und ich bin halt auch super, super ländlich groß geworden. Dementsprechend bei mir war Mannheim beispielsweise die nächstgrößere Stadt. Das muss man sich mal vorstellen. Da war nicht so viel, was da natürlich ging, aber man hat halt einfach natürlich direkt einen Ort gesucht, bei dem man irgendwie mehr machen konnte als das, ja, auf dem Dorf. Und bei uns war Kirmes, bei uns heißt es Kerwe, ja, so das Nonplusultra, weil man da halt abhängen konnte und einfach gebechert hat und seine Leute getroffen hat. Aber so wirklich mehr ging da halt auch nicht. Ja. Und es sind viel zu wenig Leute irgendwie rausgegangen von dort. Und ich war einer der wenigen, der dann auch gesagt hat, nee, ich muss raus, bin nach Köln. Von Köln ging es dann auch weiter. Also ich kann da komplett relaten.
Ich kann mich da auch anschließen. Ich hatte gerade Neuss irgendwie. Ich habe auch eine Verbindung nach Neuss. Und ja, auch diese verschiedenen Welten. Neuss hat ja einen großen Schützenverein, soweit, genau, ich weiß. So.
Das größte Schützenfest.
Das sind zwei Welten.
Ja.
Also wirklich. Und
am Niederrhein.
Echt, also abgefahren. Und dann halt diesen krassen Kontrast zur Domplatte. Ich bin 2008 nach Köln gekommen. So, und da war die Domplatte noch befahrbar. Mhm. Und auch noch eine große Szene. Das hat sich ja in den kommenden Jahren dann rapide geändert. Einfach, und trotzdem vermisst man es heute noch im Stadtbild. Also es gibt einige Menschen, die dem immerhin noch hinterher trauern.
Ja.
Und auch ich habe ja Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert und natürlich auch irgendwie einen großen stadtpädagogischen und stadtkulturellen Anteil und die ein oder andere Arbeit über das Thema Domplatte geschrieben.
Okay.
Gerade was Gentrifikation angeht. Ich habe das damals mitbekommen.
Ja.
Die ganzen Petitionen, die gesammelt wurden, ja, den ganzen Prozess, die ganzen Skater, die dahinter standen. Und das war halt wirklich schon ein sehr cooler kultureller Raum, offener Raum dort.
Absolut. Und es gab so viele Punkbands aus Orten wie Dormagen, Nievenheim, die inspiriert dadurch waren, dass sie halt irgendwie an der Domplatte auch alle in die Domplatte zum Skaten waren und dadurch war der Austausch dann viel größer. Du hattest halt diese neue No Use for Name Platte kam raus, dann hattest du die zeitnah und nicht erst, wenn die irgendwann im Vertrieb in Deutschland rausgekommen ist und du kanntest dann Leute, die konnten dir sagen, ey, brauchst halt den und den Vorverstärker noch, dann wird euer Sound ein bisschen besser und ey, wir können euch gerne mal unser Mikrofon ausleihen. Das war wirklich so ein kultureller Austauschort für viel, viel mehr als nur Skateboarden damals, weil halt gefühlt aus Bonn, aus Dormagen, aus Noise von überall die Kids dahin kamen, weil die ganzen coolen älteren Kölner Skater an der Domplatte gefahren sind und alle wollten da fahren. Aber da war halt so ein Wissensaustausch, bevor es irgendwelche Online-Boards oder sonst irgendwie was kam. Ich meine, das war die letzte Generation an der Domplatte, die wir hatten noch kein Internet. Das war nicht existent. Und du hast dich über all das austauschen können an so einer, wirklich an so einem kulturellen Schmelztiegel wie der Domplatte. Das war schon extrem, was Skateboarding auch da geleistet hat. Für ganz andere Jugendsubkulturen.
Das ist verrückt, was Skateboarding einfach für eine Macht hat. Und das heutzutage ja auch genauso noch ist. Ich meine, das ist jetzt auch so ein gutes Thema, um da mal reinzuleiten. Du hast eben angesprochen, dein neues Baby, was du quasi auf die Welt gebracht hast durch Lockdown, Advanced Research, dass du versuchst natürlich auch außerhalb von diesem ganzen Social-Media-Bereich eben Leute zusammenzubringen und zu sagen, hey, lass uns doch treffen, lass uns gemeinsam quasi das, was du eben erlebt hast auf der Domplatte, jetzt quasi in die Neuzeit zu bringen und zu sagen, ey, guck mal, ich habe hier eine Plattform im übertragenen Sinne dann quasi. Und wir treffen uns hier und wir leben unsere Vorliebe halt einfach gemeinsam aus. Vielleicht
kannst das war nie die Intention von Advanced Research am Anfang. Absolut nicht. Nur jetzt hat Advanced Research einfach die Größe und Reichweite, die es ermöglicht, auch Partner für solche Ideen ins Boot zu holen. Einfach weil du die Reichweite auf Social Media hast. Deswegen möchte ich gerne das Vehikel Advanced Research für solche Unternehmungen nutzen. Das war aber nicht, dass ich dachte, okay, ich gründe jetzt einen Social Media Account und mache dann irgendwelche Live-Events oder bringe Leute zusammen. Nur ich habe lange darüber nachgedacht, was mache ich jetzt auf einmal aus dem Account, der überproportional schnell gewachsen ist. Was kann ich mit der Reichweite anfangen? Und dann kam durch einen Zufall kam die Idee von jemand, diesen Advanced Physical Research Event zu machen, bestehend aus BPM Running Berlin, Deru Social Running München. Shoutout an die Leute und da habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du die Reichweite, wo sowas. Ich fand es interessant, wenn ganz unterschiedliche Leute wieder zusammenkommen in Real Life und an was arbeiten.
Ja, ich glaube, dieses in Real Life Zusammenkommen in den heutigen Zeiten, ich weiß nicht, ob ich da halt irgendwie auch so romantische, nostalgische Gefühle hege, aber ich vermisse das manchmal. Ja. So und bin auch immer wieder erstaunt, was auch ohne das ganze Social Media möglich war. Ja. Du hast es eben angesprochen, es gab eine Community auch rund um den Dom herum, ja. Und gefühlt ist da ganz Deutschland zusammengekommen und hat irgendwie für diesen einen Spot gekämpft. Der war ja Deutschland bekannt. Ne, da hat einfach Kultur stattgefunden, was Wahnsinn war. Und es gab die ersten Provisionen, die ersten Bachelorarbeiten, die ersten Sachen, die veröffentlicht wurden, die heute auch noch immer wieder einfach für andere Sachen dienen. So. Also quasi meilensteinmäßig. Und du hast ja verschiedene Stadtbilder erlebt. Mhm. So. Und ich finde es ganz spannend. Wir stellen uns auch mal wieder die Frage, wie sich das Stadtbild verändert hat. Im Gegensatz zu früher, vor 10 Jahren, 15 Jahren. Ist es freier geworden. Mir kommt es manchmal so vor, als ob es konstruierter ist und auch ein bisschen geradliniger, nicht mehr so abgerockt. Vielleicht macht das auch einfach das Thema keine freie Fläche, Bebauung, Nahverdichtung, es gibt keinen Platz mehr vielleicht einfach für gewisse Themen oder findet es einfach in anderen Bereichen statt? Also was ist dein Gefühl zum Thema Stadtbild, Fashion, Optik, wie erlebst du die Leute in ihrem Auftreten?
Also ich bin zu oft, in den letzten Jahren habe ich zu oft meinen Lebensmittelpunkt gewechselt, da ich immer wieder in einer Stadt gewesen. Ich kann nicht so den zeitlichen Verlauf über mehrere Jahre in einer Stadt irgendwie reflektieren. Deswegen ist das für mich schwer zu sagen. Aber die letzten fast 15 Jahre, die ich hier in Berlin bin, kann ich schon sagen, dass sich das Stadtbild hier durch zum Beispiel Gentrifizierung aber auch Interessenslagen extremst verändert hat.
Welcher?
Gerade, also bin es nicht der große Clubgänger, aber ich habe es am ehesten so in der Clubkultur in Berlin gesehen, welche Räume Berlin früher geboten hat, auch für Nischengenres und Projekte, die halt immer mehr verdrängt worden sind durch kommerziellere, größere Clubangebote. Und dieser ehemalige Berlin-Spirit, so wie zum Beispiel das Cookies entstanden ist in Mitte mit dem Kassettenrekorder und Flaschenbier, so diese Räume, diese Stories gibt's heute nicht mehr. Oder auch die Verdrängung damals vom Jam, das war so dann so mehr mit Reggae Dancehall, mehr so mein Musikumfeld. Ja, natürlich entwickeln sich Städte so, dass das durch Gentrifizierung, Kommerzialisierung sowas wegfällt, aber wenn ich andere wirkliche Großstädte ansehe, wie zum Beispiel London, und ich sehe, was da an unterschiedlichen Subnischen stattfindet, Neues entsteht, wie da neue Musik entsteht, obwohl es halt komplett, sag ich mal, eine komplett durchgentrifizierte Stadt ist, da passiert trotzdem noch neue Kultur. Ich glaube, das ist ein Ausreden, das nur darauf zu schieben. Ich glaube, es sind andere
Faktoren wahrscheinlich, ne?
Es liegt halt auch an einem abgewanderten Interesse. Also wenn ich mir angucke, wie Nische das schon ist, worüber wir jetzt gerade hier reden, wenn wir jetzt hier um die Ecke gehen, auf den Town ziehen oder auf den Kudamm und wir würden Leute mit den Sachen, über die wir jetzt so selbstverständlich miteinander reden, die darauf ansprechen, würden uns halt 90% der Leute auch anschauen und sagen, hä? Was wollt ihr denn jetzt? und ich glaube halt, wenn ich mir durch Advanced Research viel, viel Kontakt in England, und wenn ich mir da ansehe, wie Jugendsubkultur gelebt wird, was da auf verschiedenen Ebenen, also musikalisch, modisch, kulturell einfach entsteht, das ist halt ein ganz anderes Level als das, was wir hier in Deutschland haben. Und selbst hier in der Hauptstadt, die ja immer so als für Deutschland extrem progressiv, modern, wegweisend angeht, da sind halt die Köpfe, sind es halt relativ wenige Köpfe, die so intensiv hier irgendwas pushen. Der Großteil ist halt hier RTL2 Mainstream.
Am Mitschwimmen quasi.
Ja.
Ja, das ist auch ein spannender Punkt, weil wie betrachtest du auch so diese ganze Schnelllebigkeit der Mode halt auch einfach gerade? Ich glaube, das ist gerade hier in Deutschland auch ein krasser Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht konsumieren wir halt einfach viel zu viel, als dass wir uns quasi Gedanken machen, mal ein bisschen zu reduzieren und zu gucken, dass wir einfach nischigere Themen weiter ausbauen, weiter ausleben. Wir sind einfach so vom einem Produkt zum nächsten, und dasselbe kannst du ja auch wie jegliche Lebenslage irgendwie schließen. Wir sind von einer Musikrichtung, gehen wir zu der nächsten, und wenn die schon ausgelebt worden ist, dann leben wir eine nächste aus, und wir wollen gar nicht irgendwie es weiter ausleben, weil es uns gefällt, sondern wir leben das nur dann aus, wenn es alle anderen auch ausleben.
Genau, weil es halt in dem Moment gerade halt ein künstlich konstruiertes Konsumprodukt ist, das man konsumiert, aber nichts, wo man wirklich was einbringt. Wenn ich mir ansehe, wie, was ein Stück weit Thema auf Advanced Research war, dieser Begriff Gorbcore, der meiner Meinung nach auch einfach künstlich an irgendwelchen Marketing-Whiteboards geprägt worden ist. Niemand von den Leuten, die in Anführungszeichen Gorbcore waren, hätten sich jemals Gorbcore selber genannt. Oder waren das? Aber wie viele Gruppen sich gegründet haben, die zusammen dann wirklich wandern gegangen sind in England bis heute, ohne dass es halt ein Trend war. Wie viele Kids wirkliche Marken gegründet haben, und ich rede jetzt nicht davon, dass sie T-Shirts gedruckt haben, sondern auf einmal mit einer drei Lagen Laminatjacke ihres eigenen Brands kamen, weil sie waren halt Fan von dem, was es war, und daraus haben sie ihr eigenes Produkt gemacht und diese in Anführungszeichen Kultur mit vorangetrieben. Da war diese Partizipation viel mehr dran. Hier haben die Leute halt, weil es halt Trend war, kurzzeitig das mitkonsumiert, aber nichts selber kreiert und da reingebracht, außer vielleicht in der Dusche in der Arc'teryx-Jacke zu stehen. Aber ja, das ist so ein deutsches, es gibt nach wie vor Leute, die hier extreme Sachen schaffen, gerade was so elektronische Musik etc. angeht, auch was Rap-Musik in Deutschland angeht. Aber ich finde, in anderen Ländern partizipieren die Leute viel mehr an Kultur und wollen Teil dieser Kultur sein. In Deutschland wird mehr konsumiert. Das ist mein Gefühl.
Ich erlebe das auch so. Also ich weiß nicht, mir kommen da so gleich die Wörter, so Anpassung, also dieses angepasste, verhaltene, nicht laute. So, so prägt sich auch so ein bisschen das Straßenbild in Köln, was ich so beobachte. Also ein Großteil lebt halt irgendwie von Schwarmintelligenz und Sicherheit. Ja. Und dann ist man halt immer noch, ich bin da ganz gerne so mit dem Wort Alien unterwegs, ist man immer noch das Alien, was ich auch früher irgendwie in der Schule irgendwie dann als, keine Ahnung, Vans, da war man mit Vans Checkerboard schon laut so. Ja. Und warst halt derjenige, der halt auch sofort stigmatisiert wird. Du hast ja auch eben irgendwie benannt, dass das heute nicht mehr so möglich ist. Ich muss sagen, du kannst heute nicht mehr irgendwie auf ein Konzert gehen mit einem gewissen Genre und sagen, da kommen gleich die Leute mit dem und dem T-Shirt hin. Das geht nicht mehr. So, ist alles gemischt. Ich finde, das suggeriert auch eine Offenheit. Ich finde das echt, find das mega geil. Weil Szene für mich, ich war auch in verschiedenen Szenen, Szene hat für mich immer Enge bedeutet auch. Ja. Trotz der Idee von Szene halt ein Rückzugsort zu sein und eigentlich auch eine Offenheit zu haben, war diese Offenheit eigentlich immer Pseudo.
Ja, das gebe ich dir recht.
So. Und es war ein Wohlfühlort, aber nur solange du so warst, wie es halt richtig war für die Szene. So. Und ich habe auf jeden Fall noch eine Frage an dich, auch was so dein eigenes Interesse an Mode angeht. Ja. So, ich sehe gerade auf jeden Fall Supreme-Fan. Du hast eben ein bisschen erzählt, früher geskatet. Wie hat sich die Mode so bei dir gewandelt über die Jahre? Was trägst du heute oder was hast du früher getragen, was trägst du heute nicht mehr? So, ist das so, hast du deinen Style gefunden oder ist es so, ist der auch sehr variabel?
Mein Stil hat sich enorm innerhalb der letzten 30 Jahre immer wieder gewandelt. Aber ich glaube, dass es so eine Linie gab, alle Sachen, die ich, also ich habe immer schon im Sommer Cargo Shorts getragen. Und das kommt glaube ich daher, weil die Cargo Shorts, so wie sie entwickelt worden ist aus dem militärischen Bereich, hat halt eine ganz gewisse Grundfunktion und diese Grundfunktion habe ich auch an der Cargo Short gemocht. Das ist der gleiche Grund, warum ich habe immer eine Carhartt Canvas Jacke gehabt. Also die letzten 30 Jahre immer wieder, die habe ich in immer wieder in einem anderen Kontext modisch getragen und auch mit anderen Sachen kombiniert oder gestylt. Aber ich glaube, diese Jacke, so wie die entwickelt war, mit den großen Außentaschen, dem robusten Material, die wurde mit einer ganz gewissen Verwendung entwickelt, die sich halt auch auf andere Bereiche übertragen lässt. Und ich glaube, dieser Purpose in dem Produkt, den findet man immer wieder, deswegen findet man die Produkte auch immer wieder in meiner ganzen modischen Karriere. Nur finden die dann halt immer in einem anderen Kontext statt und einer anderen Farbe, würde ich sagen.
Hey, finde ich super spannend. David und ich, wir hatten das Thema gestern und heute auch, was Funktionalität bei Klamotte eigentlich für einen Mehrwert mit sich bringt und wie viele Menschen eigentlich unbewusst Klamotte kaufen, ohne eigentlich die Funktionalität dahinter zu verstehen. Du hast Carhartt angesprochen, du hast Workwear-Klamotte, Military-Klamotte angesprochen. Die hatten alle einen Grund, die haben alle eine Funktionalität. Genau. Die haben einen Zweck, der erfüllt werden muss und auch genutzt werden sollte. Und dementsprechend finde ich super spannend, wenn das so ein Bereich ist quasi, der bei einem selber in dem Daily Outfit auch immer wieder sich widerspiegelt.
Genau, und diese Funktionalität und die Ästhetik, auch die diese Funktionalität mit sich bringt, ist, glaube ich, so der durchfließende Punkt bei Advanced Research. Also Advanced Research will nicht Gorpcore oder irgendetwas sein. Aber alle Produkte, die dort gezeigt werden, haben, glaube ich, gemeinsam, dass sie entweder eine gewisse Funktion haben oder ihre Ästhetik aus einer ganz gewissen Funktion ziehen, wie halt die getapten Nähte bei der Laminatjacke, die Optik von Running-Schuhen mit einem gewissen Drop runter. Es geht gar nicht drum zu sagen, okay, es geht jetzt nur um Running-Schuhe, aber es geht um die Ästhetik, und die Silhouette, die ein Running-Schuh hat. Für mich, ja. Die kommt aus einer ganz gewissen Funktion und die findet sich dann halt so wieder. Und das ist, glaube ich, die gemeinsame Linie, die Produkte, die ich auf Advanced Research zeige, gemeinsam haben.
Super Funktion, spannend. Ja. Was ist so deine größte Inspiration im Modebereich, wo du sagst, das hat dich inspiriert, geprägt, und was ist heute eigentlich noch deine Inspiration im Modebereich? Was catcht dich überhaupt noch?
Das erstmal Mode, dass ich Mode mitbekommen habe, also mit 17, 18, als ich dann irgendwie ID oder Face Magazine gesehen habe, was mich da berührt hat, war Helmut Lang. Und das war gerade, also aus dem Zeitraum Helmut Lang, glaube ich, bis heute für mich inspirierend. Auch für mich war Helmut Lang immer so der König des Weglassens, dieser Superminimalismus. Das sind, glaube ich, auch die Sachen, die mich teilweise heute reizen an Produkten, sei es jetzt Outdoor-Produkte, Workwear-Produkte, Military-Produkte, dieses Minimalistische, das Konzentrieren auf die Funktion, das Weglassen. Das war so die Inspiration. Und ansonsten fand ich es immer wieder interessant, was, da sind wir wieder bei diesem Punkt, wenn ich halt gesehen habe, was Kids in Manchester oder Kids in Marseille, die ihren ganz eigenen Stil geprägt haben, der halt dann nach Deutschland gekommen ist, bis heute, das ist das, was mich modisch interessiert.
Voll spannend. Für mich ist so maßgeblich irgendwie so dieser, also ich bin durch und durch KH-Träger, liebe das Brand. Ich finde auch, ich mag auch den Slogan Work in Progress. Ja. Ich finde, es beschreibt für mich auch Mode oder so. Ja. Über die Funktionalität noch diesen Style zu haben, aber die Funktion auf jeden Fall nicht aufzugeben und der auch irgendwie gerecht zu werden und die auch zu honorieren. So. Ja. Weil letztendlich, wir haben uns, Domenico hat es eben nochmal angesprochen, wir haben uns heute auch darüber unterhalten, ja, wie wir irgendwie zu Klamotten gekommen sind. Und ich erinnere mich so, ja, Kleidung hatte Funktion. So, damals war es halt irgendwie auch die Matschhose oder die Regenjacke. Ja. Und jetzt ist so von ganz dörflichen Elementen so wirklich eine Funktion. Du passt dich bitte auch den Wettergegebenheiten an. Du gehst raus, und hätte ich nicht so inspirierende Leute wie meine Großmutter gehabt, die auch im Retail gearbeitet hat damals, hätte ich da wahrscheinlich niemals andere Sachen gesehen. Es gab so wirklich Einflüsse. Sag ruhig, sprich ruhig.
Bei mir, Einflüsse danach waren halt so Ende der 90er, Anfang 2000er, bin ich dann irgendwann halt, habe ich auch angefangen Hip-Hop zu hören, Rap-Music zu hören. Und wenn ich mir ansehe, was mich da inspiriert hat, damals war noch UMT Raps halt groß, und dann hast du ein neues Wu-Tang-Video gesehen oder ein neues Nas-Video, wie er komplett in M65-Jacke mit weiter Cargo-Hose matching und der passlich farbenen Beanie oder Big L in Helly Hansen. Das waren ja alles immer Funktionsklamotten, die hast du dann wahrgenommen, als Mode, so wie sie gestylt waren und so wie getragen worden sind. Aber die Produkte an sich waren ja nicht als Mode geplant, sondern als funktionales Produkt. So eine Helly Hansen Jacke zum Beispiel als Segeljacke. Ja.
Ja, über Schuhwerk, ne? Also wie bei Vans auch, ne? So die Silhouette.
Genau.
Kommt halt auch aus dem Segelbereich. Genau. So, und ich finde es ganz spannend, dass man den Aspekt auch immer wieder vergisst oder sich halt, oder für mich bedeutet das auch immer eine Wertschätzung dem Produkt gegenüber, sich irgendwie dazu informieren und es nicht einfach zu tragen. Wir hatten das eben auch so ein bisschen, okay, wie geht man heute damit um, wie honoriert man das, wie schnelllebig ist das, wie ist es mit Konsum, und du hast auch das Thema Wertschätzung und halt auch einfach Nachhaltigkeit. Und das Thema Nachhaltigkeit, beginnt für mich damit, dass man ein Produkt, was man hat, für das man Geld ausgegeben hat, irgendwie honoriert. So. Und damit entsprechend umgeht.
Und pflegt, ja.
Und ich meine, jeder hat da eine andere Liebe und sieht einen anderen Zweck drin. Aber es ist heute schon, ich denke mal, sehr viel unbedachter, auch aufgrund der ganzen Möglichkeiten, wie man was finanzieren kann.
Ich sehe aber noch, um da zurückzukommen, ich sehe bei all diesen subkulturell ikonischen Produkten, sei es ein Air Force One, so eine M65, Military-Jacke etc., das sind immer Produkte, die genommen worden sind von einer ganz gewissen Jugendsubkultur, die diesem Produkt, weil das Produkt an sich halt einfach funktionell war und gut war, eine kulturelle Message hinterlegt hat und diese Wertigkeit aufgelegen hat. Es gab halt niemand, der sich hingesetzt hat und gesagt, okay, wir machen jetzt eine M65 Jacke zu der, was es ist, marketingtechnisch. Und ich glaube, dass das immer wieder, das ist das, was sich der Konsument auch die Macht, die der Konsument hat, immer wieder bewusst machen sollte. Die großen Trends werden halt vom Konsumenten gemacht, nicht in irgendwelchen Marketing-Etagen.
Ja, super, super spannend, weil da habe ich auch ein sehr gutes Beispiel für. Timberland, 6-Inch-Boot.
Ja.
Wäre der nicht damals in der Rap-Kultur so getragen worden, wäre der Schuh niemals durch die Decke gegangen. Nein. Ich habe da auch mal so einen Bericht gelesen, dass damals irgendwie von jetzt auf gleich am nächsten Tag sind die Sales so durch die Decke gegangen, weil Funktionskleidung in der amerikanischen Rap-Kultur einfach cool gemacht worden ist. Ja. Davor war es nicht cool, davor hatten Arbeiter die Klamotten an, so wie es sich gehört eigentlich. Ja. Und dann wurde es cool gemacht. Und wie du sagst, der Konsument bestimmt, wo die Marke hingeht, nicht die Marke bestimmt, wohin der Konsument quasi gehen soll. Und das ist halt super, super wichtig und ein sehr guter Punkt, dass Marken eigentlich mehr darauf hören sollten, was gerade so auf dem Markt stattfindet, ja, und wo ihr Produkt vielleicht platzierbar wäre, aber nicht gezielt zu sagen, wir bestimmen, was der Konsument tragen muss.
Ja, ich finde Vans ist auch so ein prägendes Beispiel dafür, wie sich die Silhouetten geändert haben und aus welchen Gründen. So, Skate Reliability, so. Ja. Also manche Schuhe waren nicht skatebar, dann wurden sie ummodelliert. Vans hat das erkannt und direkt reagiert, ne? Ich so Half-Cap und ja, irgendwie Skate High. Echt abgefahren so. Und da halt auch wieder, ne, der Bezug zum Skate, zur Skate-Szene und auch ganz klar zum Konsumenten, zum Verbraucher. Und ja, echt Wahnsinn, was Mode da irgendwie oder wie da reagiert wurde, ist auf das Modebusiness. Ich habe noch eine ganz andere Frage an dich. Und zwar mal so ein bisschen, du hast jetzt voll viel erzählt zu Mode, wie sie dich beeinflusst hat, was du gerade trägst, wie was du früher getragen hast. Wie ist es gerade, wie bist du unterwegs, bist du, wenn du nicht in Berlin bist, bist du, wo findet man dich sonst? Wo bist du, reist du viel, bist du gerne unterwegs oder bist du schon jemand, der gern so in seiner Hood bleibt?
Ich reise momentan fast nur beruflich. Sind letztes Jahr zum ersten Mal mit meiner Tochter. Ich habe eine 6-jährige Tochter, seit heute 6 Jahre.
Happy Birthday.
Danke. Dadurch ist mein Reisen relativ privat eingeschränkt. Ich reise beruflich relativ viel. Paris, Mailand, Kopenhagen. Aber wie gesagt, früher bin ich mehr gereist, als ich halt noch nicht in der Rolle des Vaters war. Das ist mit Kleinkindreisen ist relativ anstrengend. Haben wir festgestellt letztes Jahr, als wir das zum ersten Mal angegangen sind. Ansonsten ja, meine Frau ist Amerikanerin, deswegen sind wir immer 1 bis 2 Mal im Jahr nach Kalifornien geflogen. Das ist jetzt gerade, weil wie gesagt, das letzte Jahr das erste Mal, dass wir mit meiner Tochter gemacht haben, aber das, ja.
War nicht so entspannt wie davor. So
nein.
Nächste Frage, die wir hätten, wäre Stadt, Land, Fluss, beste Stadt oder Land für dich im Bereich Mode? Was ist so die prägendste Stadt, die beste Stadt aus deiner Sicht? Rein aus deiner Sicht, das ist rein objektiv.
Boah, schwierig. Schwierig. Also London ist für mich, was Streetwear angeht, ganz weit vorne, ganz, ganz, ganz stilprägend, mehr als jede andere Stadt. Wie gesagt, ich finde es aber auch immer wieder interessant, was aus Städten wie Manchester oder Marseille kommt. Wenn du dann siehst, dass jedes deutsche Drill Kids trägt Air Max TNs, weil sie es in irgendeinem YouTube-Video in Manchester gesehen haben. Das finde ich schon faszinierend. Ja, wie da auch immer aus meistens sozial schwächeren Communities Trends gebildet werden, die halt global dann erfolgreich sind. Du siehst dann auf einmal auch in Rio Kids auf Autos, auf Autoscooter, auf Motorrollern mit TNs und Marseille-Trikot. Das finde ich schon, das finde ich interessant. Aber dann hast du natürlich, wenn du was davon sprichst, was modisch einflussreich für mich ist, Paris mit seinen Fashion Weeks und Couture-Schuhen, Mailand, ganz, ganz stilprägend. Aber wenn wir jetzt davon reden, was ich interessant, für mich ist interessant im Bereich Streetwear, definitiv London. Ist nicht meins, aber ich weiß definitiv, es ist für mich am progressivsten, was Streetwear in Europa oder weltweit angeht.
Es ist interessant, wie da so die Meinungen komplett auseinandergehen, ne? So. Ja, ich hätte jetzt auf jeden Fall für mich noch New York gehabt, auf jeden Fall, Tokio auch. Ja, aber es ist halt so auch, ich glaube, komplette Geschmackssache. Ne? Und also.
Also ich glaube, also Tokio ist für mich Tokio und Seoul, Korea. Aus persönlichem Interesse ja. Aber ich glaube.
Nicht ganz für die breite Masse wahrscheinlich. Ja. Ich fand das ganz, ganz spannend, dass du Marseille und Manchester genannt hast. Auch nochmal diesen Aspekt, dass Leute mit weniger Geld quasi stylischer rumlaufen können als Leute mit viel Geld.
Absolut.
Da merkt man einfach, dass durch weniger Mittel du trotzdem authentischer aussehen kannst. Und ich glaube, das ist der zwingende Punkt oder der springende Punkt, besser gesagt. Du bist viel authentischer, wenn du weniger Geld hast, weil du einfach das hast, was du hast und nicht irgendwie versuchst, mehr zu sein, als du bist. Und das ist ein super, super spannendes Thema, finde ich. Da hätte man jetzt auch nochmal eine ganze Folge drüber machen können, theoretisch.
Können gerne nochmal einen zweiten Teil machen.
Voll gerne, mich mega freuen. Ich glaube, das geht auch echt so auch zurück, so 70er, 80er, ne? So New York und was da bewegungsmäßig abgegangen ist. Da waren auch wenig Ressourcen da. Und trotzdem hat in dieser Zeit einfach eine Stilprägung stattgefunden. Musikalisch, auch mit wenigen Mitteln, so, aber eigentlich eine Community. Vielleicht zeigt das auch wieder, wie wichtig eine Community ist, so, und auch ein Austausch. Und wie letztendlich auch Authentizität, ne, halt so auf dieses ganze prägende Stadtbild sich ausübt. Ne? Das ist, also ich finde das mit wenigen Mitteln viel machen.
Ja.
Einfach richtig, richtig spannend. Dein Lebensmittelpunkt Berlin.
Ja.
Und die Frage dazu, hast du einen Favorite Spot hier? Wo bist du gerne in Berlin unterwegs? Stadt, Viertel?
Schwierig. Es hängt echt ab, welchen Lars ihr gerade fragt.
Okay.
So, als Papa Lars bin ich am allerliebsten bei mir im Prenzlauer Berg. Da weiß ich, wenn meine Tochter schnell auf die Toilette muss, dann können wir mal kurz schnell nach Hause. Da weiß ich, wo die Eisdiele ist, wenn es sein muss. Wenn ich abends privat unterwegs bin, bin ich super gerne in Kreuzberg, Neukölln, einfach weil die meisten meiner bekannten Freunde dort wohnen. Für mich persönlich auch das beste Essen gibt. Und ansonsten bin ich im Sommer gerne an allen Seen im Umland. Ich meine, wir haben so viel Wasserfläche in Berlin und ich entdecke jetzt immer noch, deswegen lasse ich mich gerne immer überreden, zum neuen See zu fahren oder zum neuen Abschnitt, weil du entdeckst jedes Mal wieder einen neuen kleinen Strandabschnitt oder Seeabschnitt und denkst so, boah, warum war ich hier noch nie gewesen? Wie gesagt, Sommer im Berliner Umland und Brandenburg an den Seen, das ist so mein Favorite an Berlin. Eines der wenigen Sachen, die mich auch wirklich noch an dieser Stadt halten. Du kannst einen extrem schönen Sommer haben. In allen möglichen Rollen, die ich spiele als Vater, aber als auch als Lars, der auch nochmal einfach mit seinen Freunden einen schönen Sonntagmittag irgendwo verbringen will, grillen will, ins Wasser springen will. Berlin ist im Sommer absolut lebenswert am Wasser.
Das stimmt. Was ist so dein Favorite Restaurant und Bar? Das ist so abschließend, glaube ich, nochmal ganz kurz zu wissen. Oder Favorite Food Spot?
Favorite Food Spot? Örneck, Lamajun, Wedding. El Reda, Shawarma in Moabit. Dom, Adana Kebab in Kreuzberg, Kotti. Ja, ich stehe schon eher auf
Fleisch.
Ja.
Aber ist auch gut so. Ich glaube, das war ein sehr, sehr, sehr aufschlussreichender Talk. Spannende Punkte besprochen. Wie immer, großes, großes Dankeschön an dich, dass du da warst, an unsere Gäste, an unsere Zuhörer. Super happy, dass wir diesen Talk hier gemacht haben. Und ja, Lars, vielen, vielen Dank, dass du hier bist.
Vielen Dank für eure Zeit.
Ja, auch wir waren heute Zuhörer. So, ich habe voll viel Spannendes erfahren, muss ich ehrlich sagen. Voll viel Parallelen wieder. Es ist so schön, einfach zusammenzukommen, zusammenzusitzen.
Ja, das ist mich total.
Und irgendwie auch mal zu erkennen, dass man irgendwie ja auch an gleichen Orten war, an den gleichen Plätzen, die anders erlebt hat. So, ja. Und da voll mitgehen kann. Ich freue mich voll, dass das Ganze wächst. Vielen Dank, Lars, an dich.
Ja. Danke an Moritz von Strike.
Ja, danke, dass wir hier sein konnten.
Fürs Studio und das gute Essen.
Ja, yeah, we're out. Running out of size.
Danke.
Eure Fashion Buddies. Tschüss.